Glutenfrei. Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt.
Willkommen zurück zu Glutenfrei, dem Podcast rund um die glutenfreie Ernährung. Ich bin der Chris Marquardt. Ich habe keine Zöliakie, aber meine Mutter, die Trudel Marquardt hier neben mir, hat Zöliakie und das schon sehr lange und deshalb kann sie auch toll drüber reden. Hallo, wie geht's dir?
Danke, mir geht's gut. Das. Und wenn es nicht mehr so viel regnen würde, würde es mir noch besser gehen.
Regnet es bei euch?
Ja.
Bei uns war jetzt Ruhe, aber das soll morgen wieder weitergehen. Ja, Wetter. Ich meine, schön, letztes Jahr hat es kaum geregnet. Insofern bin ich ja relativ froh um jeden Tropfen, der gerade runterkommt. Und der Garten freut sich doppelt.
Sehr.
Ja, weil wir haben, wir haben nämlich in der Covid-Zeit sehr viel mit Gärtnern angefangen.
Das ist doch schön.
Ist deutlich mehr geworden als sonst. Und wir freuen uns auf Tomaten und auf Gurken und auf Bohnen und alles Mögliche.
Und die alle glutenfrei sind.
Und die sind alle glutenfrei. Genau. Ja, da sind wir auch schon beim Thema. Bevor wir loslegen, zwei Hinweise. Der erste, dieser Podcast wird unterstützt von Share und wir werden nachher in der Sendung ein bisschen mehr darüber noch reden. Außerdem, wie immer, unser Hinweis am Anfang, wir sind weder Mediziner noch ErnährungsberaterInnen. Alles in dieser Sendung beruht auf eigenen Erfahrungen und auf vielen Jahren Leben mit der Diagnose Zöliakie. Ich sage jetzt extra nicht mehr die Jahre dazu, weil genügend.
Ja, und die meisten wissen, dass ich schon lange in der Materie drin bin.
Genau, und dann haben wir auch noch einen YouTube-Kanal, der ist tatsächlich nicht ganz leicht zu finden, weil er so neu ist und noch keinen eigenen Namen haben darf, da gibt es so ein paar YouTube-Regeln, aber solltet ihr euch den mal angucken wollen, dann geht auf glutenfrei-kochen.de/vorwärts/ ist das Video, glutenfrei-kochen.de/video und da findet ihr den dann, da werdet ihr quasi so, ups, hingepusht. So. Heutiges Thema. Gluten ist ja, wenn man es nachschlägt, wird bezeichnet als Klebereiweiß. Das ist nicht nur das Wort Eiweiß drin, sondern auch das Wort Kleber. Das klebt nämlich ganz schön. Wer das mal quasi in seiner Reinform in den Fingern gehabt hat, der wird wissen, wie klebrig das ist. Und durch diese Klebrigkeit wird das Brot elastisch.
Und es bindet einfach diesen Teig.
Es bindet Flüssigkeit und es macht den Teig elastisch und deshalb können im glutenhaltigen Brot dann eben diese schönen Bläschen entstehen und so weiter. Wenn wir das ohne Gluten machen wollen, dann können wir das auch, aber wir müssen dieses Gluten, dieses Klebereiweiß ersetzen durch andere Sachen, die kleben im Prinzip.
Ja. Bindemittel.
Ne, Bindemittel. Das ist ein ganz zentrales Thema beim Backen, beim glutenfreien Backen, dass wir Bindemittel einsetzen müssen, die uns helfen, diese verloren gegangenen Eigenschaften des glutenhaltigen Brotes wiederherzustellen.
Ja, und das geht aber ganz gut. Und die Fertigmehle haben alle schon Bindemittel drin.
Das ist nämlich das Geheimnis an der Sache. Die Bindemittel sind da quasi schon mit eingearbeitet. Und lass uns doch mal so ein paar Bindemittel durchgehen und auch ein bisschen über deren Eigenschaften reden. Du hast hier aufgeschrieben zum Beispiel das Johannisbrotkernmehl.
Ja, der Johannisbrotkern, das ist ein Baum, der hat Schoten. Und diese Kerne, die da drin sind, die werden gemahlen und das ist dieses Johannisbrot-Kernmehl. Und das ist ein sehr gutes Bindemittel, was auch gut verträglich ist, was oft benutzt wird, zum Beispiel in Puddings, in Eis. Ja. Es kann überall eigentlich als Bindemittel genutzt werden. Und wenn man das jetzt zum Beispiel irgendwo mit Flüssigkeit mischt, dann quillt es auch auf und man sieht dann schon, dass es bindet.
Mhm. Also wenn man das mal ausprobieren möchte, so ein Johannisbrotkernmehl, einfach mal einen Löffel in ein Glas Wasser reinrühren und gucken, wie es dann quasi geliert, ne? Kann man sagen.
Ja, und ähnlich ist auch mit dem Guarkernmehl.
Ja.
Und gibt es auch Leute, die das nicht so gut vertragen, aber es gibt einfach immer auch eine Ausweichmöglichkeit, eben gerade dieses Johannisbrotkernmehl oder auch das Pfeilwurzelmehl. Das ist also für mich ein sehr gutes Bindemittel, was ich in letzter Zeit oft benutze. Man findet es auch unter dem Namen Arrowroot, also Pfeilwurzel auf Englisch. Und es gibt es im Internet oder auch in Apotheken zu kaufen. Und also wenn ich jetzt eigene Mehlmischungen mache, dann nehme ich sehr gerne dieses Pfeilwurzelmehl. Ja. Es hat eine super gute Bindefähigkeit, die Teige werden gut damit. Und ja, also das muss man dann einfach ausprobieren, welches man am liebsten mag oder auch verträgt.
Und kommen wir mal zum Star unter den Bindemitteln, würde ich mal sagen. Das war ja für dich, als du angefangen hast mit dem glutenfreien Backen, so eine Offenbarung, eine wahre Entdeckung.
Die
gemahlenen Flohsamenschalen, die nichts mit Flöhen zu tun haben. Das ist nicht, dass man ja glaubt, man würde jetzt irgendwelche kaputten Tierchen essen, sondern das ist eine Pflanze. Und also die Flohsamen werden fein gemahlen und die haben ja mit die abgefahrensten Quelleigenschaften. Ja,
also die Pflanze kommt ursprünglich aus Indien und heißt Psyllium plantago. Und für mich ist das eins der tollsten Bindemittel. Und ich weiß noch wie heute, das ist schon bestimmt schon bald 20 Jahre her, hast du mir aus einem Schwedenurlaub Flohsamenschalen mitgebracht. Ja. Also unter dem Namen Psyllium. Und hast gesagt, Mama, probier das mal aus. In Schweden backen sie damit glutenfrei. Und dann habe ich also auch mal im Internet geforstet und habe dann angefangen, damit zu backen. Und man muss behutsam damit umgehen. Man kann jetzt nicht sagen, oh, da schmeiße ich halt mal ein paar Löffel rein. Wirklich nur, also mein Maßstab ist ein gestrichener Teelöffel auf 500 Gramm Mehl. Bitte nicht mehr, weil das hat eine unheimlich tolle Quelleigenschaft. Gebt mal so einen Teelöffel in ein Glas Wasser und lasst es mal stehen.
Das war gerade das Experiment, finde ich, sollte wirklich jeder mal gemacht haben. Einfach mal ein Trinkglas Wasser nehmen, einen Teelöffel Flohsamenschalen reinrühren und dann einfach stehen lassen. Das kann man hinterher umdrehen und das
kippen,
Wasser kommt
nicht
mehr
und
raus.
Genau, da kommt nichts raus. Und das zeigt euch eben, wie viel Flüssigkeit diese Flohsamenschalen aufnehmen. Das ist sagenhaft.
Wir nutzen das hier für unsere glutenfreie Bäckerei auch ganz gerne.
Ja, für die Low-Carb-Bäckerei.
Nicht glutenfrei, für unsere Low-Carb-Bäckerei.
Ja, genau.
Weil wir machen dieses lebensverändernde Brot. Das hast du dir, glaube ich, auch in die Rezepte getan.
Auf der Website, das Life-Changing Bread.
Genau, und das ist ein Brot, super, was aus sehr viel Körnern und Nüssen und solchen Geschichten besteht, mit wenig wirklich bindenden Anteilen. Und da sind die Flohsamenschalen quasi das A und O. Das hält so schön zusammen, ist so schön saftig. Das finde ich
faszinierend. Und da kommt auch mehr rein als dieser Teelöffel.
Da tun wir, glaube ich, ich muss jetzt lügen, die Moni backt das nämlich immer. Ich würde sagen, so ein Esslöffel kommt da wahrscheinlich sogar rein.
Minimum, wenn nicht mehr. Also ich habe es auch schon gebacken und wie gesagt, man kann also auch Flohsamenschalen unter ein Müsli tun, man kann es in Joghurt tun, man kann, also auch wenn man es ist ja eigentlich ein Darmtherapeutikum. Und wenn am Anfang, wenn die Leute in die Apotheke gegangen sind und gesagt haben, ich möchte gern Flohsamenschalen kaufen zum glutenfreien Backen, sind sie ausgelacht worden und haben gesagt, das ist für den Darm. Es ist gut für den Darm.
Ist es ja auch letztendlich. Das Essen ist ja auch für den Darm, oder?
Ja, klar. Und ja, also wie gesagt, das ist für mich, ohne gemahlene Flohsamenschalen geht nichts.
Auch wenn man Flohsamenschalen, also das Pulver an den Fingern hat und dann versucht, sich die Finger zu waschen, dann glitscht das erstmal so eine Weile, bis man das irgendwie abkriegt. Also es ist unglaublich.
Ja, aber jetzt kommen wir nämlich zum nächsten, zum Xanthan. Da ist fast noch schlimmer, wenn man das an die Finger kriegt. Stimmt. Das ist echt heftig.
Also Xanthan ist ein weißes Pulver und dieses weiße Pulver wird unter anderem auch in Kaugummis und in anderen im Lebensmittelbereich überhaupt verwendet. Und wir haben es hier schon 100-mal gesagt, wir wiederholen es jetzt nochmal. Xanthan klingt ganz gruselig chemisch, ist aber ein natürliches Mittel. Das wird aus, ich glaube, aus Pilzen gewonnen.
Es ist ein Zuckerstoff, der durch Bakterien oder Pilze.
Ja, oder Bakterien, genau.
Durch Bakterien eben umgewandelt wird in dieses herrliche Bindemittel.
Und Xanthan darf auch in der Biobäckerei verwendet werden. Das
genau.
Zeug ist also völlig, völlig natürlich und harmlos.
Keine Angst davor.
Ja.
Und das noch behutsamer benutzen. Also da dann eher weniger ist mehr. Also ruhig nur einen halben Teelöffel.
Korrekt.
Ich habe vorher gerade einen Mürbeteig angesetzt mit Marzipan. Da kommt dann ein bisschen weniger noch als ein halber Teelöffel. Und der wird super dadurch.
Aha.
Also ich habe keine
übrigens,
Angst.
Ich habe übrigens eines gelernt kürzlich mal, dass Xanthan, dass, wenn man das versucht in Wasser einzumischen, dann klumpt das ganz, ganz gerne.
Ja.
Das trägt man nicht unbedingt glatt. Ich habe aber gelernt, dass man es in Öl total fein einrühren kann. Das heißt, wenn
das
man ein bisschen Öl in ein kleines Gefäß tut, weil in so Backzeug kommt ja eh Fett rein, dann nimmt man ein bisschen Öl und dann mischt man da das Xanthan rein und das mischt man dann unter die restlichen Zutaten und das macht das, also, das verteilt das ganz gleichmäßig.
Ich mische die Flohsamenschalen und Xanthan inzwischen einfach unters Mehl, da lässt sich's gut verteilen.
Richtig.
Man kann die Flohsamenschalen
also trocken
natürlich
quasi vorm Backen.
Trocken drunter. Ja. Und dann muss man einfach die Flüssigkeit entsprechend anpassen, weil diese Sachen quellen. Und deshalb sage ich auch immer beim Teig, macht den Teig zuerst mal weich, gebt ihm Zeit zum Nachquellen. Mhm. Und dann passt es.
Also das ganze Zeug braucht Zeit, bis dann überhaupt das ganze Wasser reingezogen ist. Und deshalb soll man den Teig dann, wie lange lässt man dann so einen Teig stehen, liegen?
Circa 20 bis höchstens 30 Minuten.
Alles
und dann hat er genau die richtige Konsistenz, um ihn weiter zu verarbeiten.
Ja. Das waren die Bindemittel. Jetzt kommen wir noch kurz zu den Triebmitteln, weil irgendwie möchte man ja auch, dass das Zeug aufgeht und locker wird. Und da ist, glaube ich, zum glutenhaltigen Backen kein großer Unterschied, oder?
Nee, man kann genauso Hefe, Backpulver, Sauerteig oder auch Hirschhornsalz. Ich erkläre das jetzt noch. Aha. Hefe wird oft nicht gut vertragen. Also Leute, die zum Beispiel Histaminunverträglichkeiten haben, sollten mit Hefe vorsichtig sein. Okay. Aber es heißt nicht, dass sie sie gar nicht vertragen. Und da empfehle ich dann einfach, backt einfach mal mit langer Teigführung, mit wenig Hefe. Ich habe gerade letzte Woche im Urlaub in Südtirol dem Chef vom Hotel Weiß gezeigt, wie man mit 3 Gramm Hefe ein Brot backt. Das haben wir abends angesetzt, ein helles Kartoffelbrot. Und er hat es dann 2-3 Stunden stehen lassen bei Zimmertemperatur, einen Vorteig gemacht mit diesen 3 Gramm Hefe. Und dann über Nacht in den Kühlschrank gestellt und wir haben dann am nächsten Tag ein herrliches Brot zum Frühstück gekriegt.
Also Stichwort wieder Hefe und lange Teigführung. Das
wird einfach besser vertragen.
Ja, und man braucht weniger davon, ganz klar.
Ja, und früher haben die Bäcker gar nicht anders gebacken. Mhm. Die haben nur mit langer Teigführung gebacken und mit wenig Hefe. Und dann kam die Zeit, wo die Fertigmischungen kamen und die aufgeblasenen Brote. Und dann haben die Leute oft Bauchschmerzen gekriegt nach dem Brotessen. Mhm. Also macht es mal.
Und Hefe ist ein Pilz und Hefe braucht auch Futter und dazu reicht es dann ein bisschen was Süßes ranzutun, aber das macht man ja bei den meisten Broten.
Ich werde oft gefragt, ist Hefe glutenfrei? Also eigentlich ist Hefe glutenfrei, aber sie wird teilweise, die Biohefe wird auf Brotbasis gezüchtet. Ja, es
muss also draufstehen quasi.
Ja, aber dieses bisschen Brotbasis, was benutzt wird, geht durch diesen Gärprozess verloren.
Ah.
Es ist dann, trotzdem ist die Hefe glutenfrei, sonst müsste es draufstehen. Also ich habe jetzt schon sehr viel Hefe ausprobiert und habe also noch kein Problem gehabt mit glutenhaltiger Hefe.
Okay.
Aber wie gesagt, auch da lesen. Es muss draufstehen, wenn es drin ist.
Also wenn Gluten drin ist, dann steht es auf der Zutatenliste auf jeden Fall drauf.
Genau.
Gut.
Und dann kommen wir noch zum Backpulver.
Genau.
Das Backpulver, wie heißt das? Irgendwas mit Bicarbonat?
Natriumbicarbonat, glaube ich.
Natriumbicarbonat. Ich persönlich bevorzuge das Weinstein-Backpulver. Erstens mal geht es wunderbar. Es ist nicht so viel Chemie. Es hat nicht diesen Backpulvergeschmack für mich. Also ist mein Favorit, aber das müsst ihr auch selbst wissen und auch da bitte lesen, ob es glutenfrei ist. Es kann nämlich Weizenstärke drin sein im Backpulver.
Ich schaue jetzt gerade mal Weinstein-Backpulver.
Das ist ein natürliches Triebmittel.
Ja, das wird glaube ich tatsächlich als Nebenprodukt von der Weinherstellung.
Von der Weinherstellung, Und deshalb heißt es
Weinstein.
Ist wunderbar. Ja. Genau.
Gut.
Und dann gibt
Und Backpulver braucht auch was, um es quasi zum Blubbern zu bringen. Und das ist ein bisschen Säure. Das ist aber oft in dem Pulver mit drin schon. Da ist ein Säuerungsmittel drin, damit das dann auch quasi treibt, ja.
Was du auch noch dazu schreiben kannst, ist Natron. Natron wird auch noch als Triebmittel genommen.
Ja.
Und Also Hefeteig braucht Zeit zum Quellen.
Ja.
Backpulverteig sollte nicht zu lange stehen. Also der kann mal eine halbe Stunde oder so stehen, das macht nichts. Aber nicht wie beim Hefeteig über Nacht im Kühlschrank, dann funktioniert das Backpulver nicht mehr. Also der sollte baldmöglichst gebacken werden.
Also Hefe darf man lange führen, Backpulver eher nicht.
Eher nicht.
Okay.
Und ja, also wie gesagt, ich habe da gute Erfahrungen mit, wenn man es eben nicht zu lange stehen lässt. Und dann gibt es noch, kommt jetzt zum Schluss erst, das Hirschhornsalz. Und das Hirschhornsalz ist ein Triebmittel, was man auch lange stehen lassen kann. Zum Beispiel bei Lebkuchenteigen, die werden ja oft über Nacht in den Kühlschrank gestellt und da kann man dann eben dieses Hirschhornsalz, es gibt auch noch Pottasche, das sind ganz alte Triebmittel, die aber eben stehen dürfen. Zum Beispiel Springerle, das ist ein süddeutsches Gebäck, mache ich mit Hirschhornsalz, weil die über Nacht trocknen müssen. Und
das
die
heißt,
wurden mit
Das heißt übrigens Hirschhornsalz, weil das früher tatsächlich aus den Hörnern von Hirschen gewonnen wurde. Heute aber
wurde,
nicht
ja.
mehr. Heute ist das, kommt das aus,
ja.
aus anderen Quellen.
Also wie gesagt, das Hirschhornsalz habe ich gerade für die Weihnachtsbäckerei immer da. Und da mache ich also in Lebkuchenteig oder in diese Springerle, die dann Füßchen kriegen müssen. Und wenn ich da Backpulver nehmen würde, würde es nicht funktionieren.
Mhm.
Jetzt
Alles
kommen
klar.
wir noch zum Sauerteig.
Das ist auch ein Mittel, das, also der Sauerteig macht mehrere Sachen. Er spaltet so ein bisschen die Getreide auf, die verwendet werden. Aber er macht eben auch Blubber, ne? Er treibt auch.
Ja, also Sauerteig muss man einfach vorher ansetzen, bevor man backen möchte. Der dauert auch manchmal, bis er richtig gut ist, 3 bis 5 Tage, je nachdem, was man für einen Sauerteig macht. Ich habe also im Blog und auf der Website ein Sauerteigrezept mit normalen, also mit glutenfreien Mehlen, hab aber, den man also für Brote überwiegend nimmt. Ich habe aber auch einen hellen, milden Sauerteig, der heißt Lievito Madre.
Und ich mache ja mal kurz unsere Website auf, also wer das jetzt hier im Video sich anschaut, einfach mal Sauerteig rechts oben in die Suchbox eingeben und dann findet man hier unter Grundrezepte zum Beispiel den Lievito Madre und da wird genau erklärt, Schritt für Schritt, wie man sich so einen ansetzt und das funktioniert auch.
Und das ist einfach ein milder, heller Sauerteig, den man in jeden Hefeteig nehmen kann, auch in süßen Hefeteig. Das Ergebnis nachher ist nicht sauer, aber es hilft einfach, diesen Teig besser aufgehen zu lassen. Er wird total elastisch, wenn man da ein Brötchen backt und das mit den Fingern so zusammendrückt, geht es nachher wieder auseinander. Also da sind immer alle verblüfft, wie toll das wird. Das Ergebnis bleibt saftiger, auch für mehrere Tage. Also es ist für mich der Sauerteig der Wahl. Und immer wieder hell ansetzen und nicht vergessen, 2, 3 Löffel aufzubewahren für das nächste Backevent.
Genau. Und der Sauerteig macht die Sachen auch manchmal sogar noch ein bisschen besser verträglich.
Das auch. Und man kann auch, wenn man jetzt die Hefe gar nicht verträgt, kann man irgendwann, wenn der Sauerteig lang genug geführt ist, ohne Hefe ein Brot backen, nur mit Sauerteig.
Ja.
Das wird natürlich nicht ganz so luftig, aber schmackhaft und saftig.
Sehr schön.
Ja.
Das war's zu den Backmitteln, den Triebmitteln und den Bindemitteln. Kommen wir zur Werbung. Wir werden, wie gesagt, unterstützt von Share. Wir bedanken uns da sehr herzlich dafür. Besonders bekannt ist Share ja für die glutenfreien Mehlmischungen, mit denen man doch dann sehr gute Backergebnisse und sehr zuverlässige Backergebnisse hinbekommt. Und Share hat da sehr viel Zeit, Aufwand, Arbeit reingesteckt, um die so toll zu machen. Und deshalb schauen wir heute mal auf der Website von Share uns ein paar von den Sachen an. Ich würde mal sagen, also hier gibt's das Farine, das Brotmix, den Mix-It Dunkel, den Mix-C Kuchen und Kekse, Paniermehl und Mix-It Universal. Lass uns mal 2 rauspicken. Ich schlage
ich darf
vor.
Ganz, ja, warte mal, ich möchte ganz kurz sagen, jedes Mehl ist für bestimmte Sachen gut zu gebrauchen. Ganz kurz, Farin nehme ich für Nudel, für Nudelteig, für Soßen zu binden. Und dann gibt es einfach das Brotmix, was du jetzt gesagt hast, das picken wir uns jetzt mal raus, weil das ist mein absolutes Lieblingsmehl. Damit hat man fast eine Gelinggarantie für Hefeteig.
Genau. Also wollt ihr einen Hefeteig machen, dann habt ihr hier die richtige Kombination an allem, was dazu gehört, um den wirklich gut zu machen.
Es ist vor allen Dingen für Anfänger, ist es einfach so wichtig, dass sie ein Mehl haben, wo sie einfach anfangen können zu backen und nicht noch einen Haufen dazu mischen müssen.
Ja, korrekt. Und das ist tatsächlich ein sehr, sehr bewährtes Mehl. Natürlich wieder mit allen Produkteigenschaften hier. Das ist nicht nur glutenfrei, das hat auch kein Weizen drin. Es ist vegan, es ist vegetarisch, hat keine Milchzusätze, keine Laktose, keine Eier und so weiter. Und ist sogar palmölfrei. Also das ist quasi ein Garant dafür, dass man da was Ordentliches hinten rausbekommt. Hier steht Brot wie frisch vom Bäcker und das kann man, glaube ich, relativ unterstreichen. Das
ja, kommt man muss trotzdem ein paar Sachen wissen. Man muss einfach, richtig, was ich vorher schon gesagt habe, wissen, dass man die Teige mal nicht zu fest schon macht, Abschied nehmen vom glutenhaltigen Hefeteig, einfach den Teig erstmal weicher machen, nachquellen lassen. Und dann, du könntest vielleicht auch noch die Hefeteigschule verlinken im
Machen
Blog.
Wir.
Da beschreibe ich ganz genau, wie ich einen Hefeteig mache. Und das hilft euch sicher auch dabei, einen guten Hefeteig hinzukriegen.
Machen wir. So, und jetzt picken wir uns noch ein zweites Mehl hier raus. Dann nehmen wir mal den Mix C, Kuchen und Kekse. Kuchen mag man gerne mal. Und
ja, und Kekse auch. Wobei ich inzwischen sogar oft mal mische. Also für den Mürbeteig mische ich zum Beispiel Kuchen und Kekse und das Brotmix, weil die Konsistenz ein bisschen fester wird und besser zusammenhält. Aber sonst für Biskuit oder gerade eben für gute, zarte Kekse ist das Kuchen- und Keksemehl wirklich wunderbar.
Sehr klasse. Also schaut da mal rein in die Mehle von Share, weil nur selber machen macht den meisten Spaß und damit gelingt's. Sehr schön.
Ja, und ich sage immer, wenn man was richtig Gutes haben möchte, sollte man es selbst backen.
Das sowieso. Außerdem, das ist ja auch so bei, also danke Share für die Unterstützung. Damit beenden wir den Werbeblock. Ich wollte nur noch kurz anmerken, das ist ja immer so bei selbstgemachten Sachen. Nicht nur weiß man dann, was man reingetan hat, sondern es fühlt sich einfach wertiger an, wenn man es mit den eigenen Händen gemacht hat.
Ja, aber man muss es halt, man muss es erstmal können.
Man muss es üben, klar.
Ja, aber wie gesagt, ich helfe euch ja sehr gerne dabei,
genau,
dass ihr gute Ergebnisse rauskriegt.
Zum Beispiel in diesem Podcast. Kommen wir zur abschließenden Rubrik Frag Trudel. Da haben wir heute von Tanja eine Frage, die wir am Anfang eigentlich schon hatten, aber die auch gar nichts mit glutenfrei backen und so weiter zu tun hat, sondern mit diesem Podcast. Sie schreibt nämlich: Hallo, ich höre sehr gern euren Podcast. Vielen Dank für die tollen Tipps. Ihr macht immer Werbung für euren YouTube-Kanal. Leider finde ich den nicht. Ich denke, dass er glutenfrei mit Trudel heißt, oder? Habe aber auch alle Schlagwörter versucht und euch leider nicht gefunden. Könnt ihr vielleicht einen Link in die Shownotes verlinken oder irgendwie weiterhelfen? Vielen Dank schon mal. Liebe Grüße, Tanja. Tja, und da haben wir gerade zwei Probleme, und zwar das eine ist, dass unser YouTube-Kanal, weil wir den ja frisch geöffnet haben, der ist ja noch nicht so alt, darf der noch keinen eigenen Namen haben. Also wenn man den...
Seltsam.
Also wir haben den zwar benannt, aber wenn man den sucht, dann oder in die Adressleiste eingibt, dann heißt der irgendwie CXYF234, so einen ganz komischen, kryptischen Namen. Und deshalb ist der noch nicht so leicht zu finden. Da könnt ihr aber mithelfen, falls ihr, jetzt sage ich erstmal, wie ihr ihn findet. Nämlich, wir haben hier so eine Abkürzung gemacht, die habe ich vorhin schon mal gezeigt, glutenfrei-kochen.de/video. Und da werdet ihr quasi rübergeschubst auf YouTube genau zu unserem Kanal. Ich mache das mal kurz hier. Ich zeige euch das mal. Also so sieht der aus. Das Logo ist diese weiße Geschichte, wo glutenfrei steht und oben diese Ähren drauf sind. Und wenn ihr dann dort seid, dann die große Bitte, klickt auf den Abonnieren-Knopf, macht Daumen hoch und klickt auf diesen roten Abonnieren-Knopf und vielleicht noch die Glocke. Weil wenn ihr das macht, dann signalisiert ihr quasi YouTube, dass wir wichtig sind. Und der Nächste, der dann nach zum Beispiel so Stichworten sucht wie glutenfrei, Podcast, Trudel oder auch die zusammen, der findet dann den Podcast auch leichter. Also wir müssen quasi YouTube helfen, indem ihr das abonniert, dann dürfen wir nämlich, wenn genügend Abonnenten da sind, uns auch endlich mal so einen eigenen Link machen, also so youtube.com/glutenfrei zum Beispiel. Und dazu brauchen wir aber noch ein paar Abos von euch und dann eben die Daumen hoch und so weiter, die dann einfach signalisieren, oh, das wollen viele Leute sehen, das schlagen wir dann in Zukunft beim Suchen den anderen auch vor. Ja, ist alles ein bisschen kompliziert, aber wie gesagt, wenn ihr glutenfrei-kochen.de/video eingebt in euren Webbrowser, dann landet ihr auf jeden Fall auf dem YouTube-Kanal mit den Videos. Und dann könnt ihr uns jetzt zum Beispiel winken sehen. Ne? So, damit sind wir aber am Ende dieser Sendung angekommen. Wir bedanken uns bei Share für die tolle Unterstützung. Wir danken euch fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Wir sind nächste Woche wieder da. Dann mit dem Thema glutenfrei essen im Restaurant. Bis dann, macht's gut und
tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Sie hörten glutenfrei. Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt. Über 900 glutenfreie Rezepte und weitere Informationen auf www.glutenfrei-kochen.de.